die Messe ist gelesen, was die Selbstzerstörung der AfD angeht. Also sie hat sich etabliert, also ob man will oder nicht, diese Partei existiert und sie wird sehr wahrscheinlich auch in 10 Jahren weiterhin als starke rechte Partei existieren. Aber es reicht selbstverständlich nicht aus, sich nur als Anti-Rechts zu positionieren und sich darin dann die linke Politik erschöpft. Ich würde eher für eine stärkere und auch selbstbewusste linke Politik plädieren. Antifaschismus eben nicht als eine Ein-Punkt-Politik, sondern explizit eingebettet in eine vor allem sozialistische Gesamtstrategie, die eben nicht nur weiß, wie die Verteidigung vor dem Schlimmeren funktioniert, sondern die auch vor Augen hat, dass es ein anderes und besseres Leben geben kann, dass das eben organisiert werden muss.
Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche mal Feindbeobachtung an dieser Stelle. Wir werfen einen Blick auf die AfD, denn die Alternative für Deutschland gibt es seit jetzt 10 Jahren. Und für mich war der Jahrestag, dieser unerfreuliche Jahrestag, mal Anlass, darauf zu schauen, wo das wichtigste Projekt der deutschen Rechten heute eigentlich steht. Mein Gast ist Sebastian Friedrich. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der neuen Rechten und der AfD. Wir sprechen darüber, wie rechte Hetze und Demokratiefeindlichkeit das Land verändert haben, wo Höcke und Co. hinwollen und wie ein zeitgemäßer Antifaschismus aussehen sollte. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich danke euch, dass ihr zu dieser wichtigen Folge eingeschaltet habt. Sebastian, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Ja, gerne. Hi, grüß dich.
Ja, du bist ja schon das zweite Mal hier und schon wieder, um über den Scheißverein AfD zu sprechen. Also fast schon deprimierend, oder? Dass ich dich immer nur dazu
einlade. Ja, das stimmt.
Muss ich eigentlich auch mal zu was anderem einladen.
Ja, aber ein schönes Thema. Es gibt ja so wenig schöne Themen irgendwie in diesen Zeiten.
Das stimmt auch wieder. Und es ist ein wichtiges Thema, denn 10 Jahre AfD sind zusammengekommen, um über den Stand dieses rechten Parteienprojekts zu sprechen und auch darüber, wie die Rechtsextremen das Land verändert haben und wo vielleicht auch nicht. Die Partei sitzt ja im Bundestag und in fast allen Landesparlamenten. In Schleswig-Holstein ist sie gerade rausgeflogen. Bereits davor gab es ja rechte Parteienprojekte, aber die waren im Unterschied zur AfD weniger erfolgreich. Sebastian, worin begründet sich denn deiner Ansicht nach der Erfolg der AfD und welche Bedeutung oder sagen wir mal Funktion für den deutschen Rechtsextremismus kommt der Partei heute zu?
Die AfD konnte sich eine historisch spezifische Situation zunutze machen. Also wir erinnern uns, vor 10 Jahren war vor allem die Zeit der sogenannten Euro-Krise 2013, 12, 13. Und das war der Startschuss für dieses Parteienprojekt, was zunächst erstmal aus eher ja ordoliberalen, man könnte auch sagen nationalen neoliberalen und rechts- bis nationalkonservativen bestand. Und dieses Thema Euro-Krise, was jetzt ja jetzt kein genuin rechtsradikales Thema ist, erstmal so als Startschuss für sich nutzen konnte. Und die AfD konnte aber auch da schon davon profitieren, dass rechte und auch rechtsradikale Einstellungen und Positionen in der Gesellschaft natürlich schon lange vorher vorhanden waren und auch schon etabliert waren. Mhm. Und nach diversen Abspaltungen und Richtungskämpfen und so hat es die AfD trotzdem geschafft, in den letzten 10 Jahren nicht nur weiterhin zu existieren, sondern tatsächlich auch ihren Einfluss noch auszubauen, ihren Resonanzraum sogar noch zu erweitern. Und sie ist damit, das muss man so klar sagen, die erste Partei in der Bundesrepublik Deutschland, der es jetzt mittel- und vermutlich auch langfristig gelingen wird, das rechte Lager, also das Lager rechts des etablierten Konservatismus und rechts des Liberalismus zu bündeln. Sie ist also die erste ernstzunehmende Partei in Deutschland, der es erstmals nach Jahrzehnten gelingen wird, die deutsche Rechte zu einigen. Und damit knüpft sie, zumindest strukturell, an die NSDAP an, die die letzte erfolgreiche rechtsradikale Sammlungspartei in Deutschland war.
Ja, und das ist was, was, glaube ich, vorher nie gelungen ist, so, oder? Also es gab ja davor die NPD zum Beispiel oder auch andere kleinere so rechte Parteienprojekte und auch heute noch der Dritte Weg zum Beispiel, aber die waren nie so ein Sammelbecken oder so ein, ja, so ein Anker oder so eine Plattform für die vielen rechten Akteure, sei es Burschenschaften, Kameradschaften, identitäre Bewegungen, alles, was sich da so sammelt.
Genau, auch christliche Fundamentalisten und so weiter. Die NPD in den 60er Jahren tatsächlich in Westdeutschland hatte kurzzeitig diesen Charakter. Da ist sie auch in fast alle Landtage, glaube ich, eingezogen und hat dann den Bundestagseinzug verpasst und hat sich danach auch erstmal wieder fast aufgelöst, die existierte zwar weiterhin, aber nur als Splitterpartei, hatte dann zwischenzeitlich mal ein Hoch Mitte der 2000er in einigen ostdeutschen Landtagen, ist sie eingezogen, in zwei. Aber sie konnte nicht an diese 60er Jahre anknüpfen. Und die AfD ist jetzt längst über diesen Erfolg der NPD in den 60er Jahren hinaus und sie hat sich etabliert, also ob man will oder nicht, diese Partei existiert und sie wird sehr wahrscheinlich auch in 10 Jahren weiterhin als starke rechte Partei existieren.
Bist du eigentlich als jemand, wenn du jetzt schon sagst, auch noch in 10 Jahren als starke rechte Partei existieren, bist du eigentlich manchmal überrascht, dass all die Häutungen und Spaltungen, die sie durchgemacht hat, über die wir vielleicht auch noch gleich dann sprechen wollen, dass die AfD heute noch existiert? Überrascht dich das manchmal?
Ja, also ich hatte in den letzten 10 Jahren immer mal wieder die Hoffnung, dass es jetzt zu einem entscheidenden Showdown kommen könnte. Jetzt endlich kommt es zu einer großen Spaltung. Und eine große Spaltung heißt also, dass nicht nur 2, 3 Leute rausgehen, sondern dass sie wirklich einen Riss quer durch die Partei geht. Denn es gibt durchaus auch heute noch innere Widersprüche, sowohl inhaltlicher Art, also es gibt unterschiedliche Auffassungen, was die Wirtschaftssozialpolitik beispielsweise angeht, aber auch strategischer Art. Und das ist ein Grundkonflikt, den es im Grunde von Anfang an gibt, nämlich die Frage, ob man eher realpolitisch agieren möchte, parlamentsorientiert, vielleicht auch koalieren möchte mit der CDU als Juniorpartner oder ob man fundamental oppositionell vorgeht als Bewegungspartei und eher eine langfristige Strategie verfolgt, nämlich dieses Land nicht nur ein bisschen zu verändern, sondern von Grund auf zu verändern und eigentlich ein anderes Land, am Ende eigentlich einen völkisch-nationalistischen Apartheid-Staat aufzubauen. Und ja, die AfD hat es wirklich geschafft, diese ganzen Häutungen und auch Abspaltungen, zum Teil waren es auch große Abspaltungen, wie 2015, als Bernd Lucke, der Gründer der Partei, die AfD verlassen hat. Also die AfD hat es geschafft, immer wieder eigentlich sogar noch teilweise gestärkt aus diesen Abspaltungen hervorzugehen. Und inzwischen habe ich diese Hoffnung nicht mehr, dass die AfD sich selbst zerlegen könnte. Also die Messe ist gelesen, was die Selbstzerstörung der AfD angeht. Also die Fronten sind klar. Alle wissen, die noch dabei sind, mit wem sie es da zu tun haben und gehen dieses Bündnis freiwillig ein. Also das Bündnis von auch immer noch vorhandenen Nationalkonservativen und auch ordoliberalen, nationalen Neoliberalen, die aber das offene Bündnis mit dem völkisch-nationalistischen Flügel eingehen.
Ja, 10 Jahre AfD bedeutet natürlich auch viele Jahre Hetze gegen Minderheiten, Pluralismus und Demokratie. Die direkten oder indirekten Verbindungen der Partei zu rechter Gewalt und Terror, die kennen wir ja alle. Die Angriffe der AfD haben unserer Demokratie geschadet, das ist klar, aber gleichzeitig haben sich Gesellschaft und die demokratischen Institutionen auch als wehrhaft erwiesen. Sebastian, wie sehr haben wir es durch die AfD mit einem Rechtsruck in Deutschland zu tun gehabt oder wie sehr eben nicht?
Ich sehe tatsächlich keinen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck in der Gesellschaft. Also es ist natürlich so, dass wir jetzt eine Partei haben, die etabliert ist, die in diesen, also eine weithin rechtsradikale Partei haben, die etabliert ist in den ganzen Landtagen, Sitz, Bundestag und so weiter. Das ist natürlich ganz objektiv eine Veränderung im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Aber wenn wir mal auf die Ebene etwa der Einstellung gucken, gab es auch in den 80er, 90ern, ohne es jetzt hier relativieren zu wollen, aber gab es da auch schon dieses Fünftel der Gesellschaft, die mehr oder weniger geschlossen rechtsradikales Weltbild haben. Oder wenn wir auch auf die Ebene der Diskurse schauen, also ich habe mich auch mit dem Einwanderungsdiskurs der 90er Jahre und der Nullerjahre beschäftigt, also dem hegemonialen Einwanderungsdiskurs, also wie etwa im Spiegel, der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung und so weiter über Integration und Einwanderung diskutiert und gestritten wurde. Und wenn ich das zum Vergleichmaßstab nehme, würde ich nicht sagen, dass die Diskurse sich jetzt gesamt nach rechts entwickelt hätten. Was wir aber sehen, ist, dass es mit der AfD eine stärkere Polarisierung gibt in der Gesellschaft. Also eine Polarisierung zwischen einerseits dann eben diesen klar rechtsradikalen Positionen, also dass im Bundestag offen rassistische Reden gehalten werden etwa, aber auf der anderen Seite auch eine starke Gegenbewegung. Also wir dürfen auch nicht vergessen, es gab etwa 2018 die große Unteilbar-Demo in Berlin mit wohl bis zu 250.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind gegen rechts, gegen rechte Hetze. Demos in München etwa über Wochen hinweg, die ausgehetzt Demonstrationen dort und viele, viele weitere Proteste und auch ein großer, also auch gerade unter jüngeren Menschen, ein großer Bedarf, sich auch mit der extremen Rechten auseinanderzusetzen und sich dieser auch entgegenzustellen. Es ist allerdings dies eine Polarisierung, die im Wesentlichen entlang einer gesellschaftspolitischen Konfliktlinie läuft, wo auf der einen Seite eben rechtsradikales, autoritäres, nationalistisches Denken steht und auf der anderen Seite ja, sowas vielleicht wie kosmopolitisches, in gesellschaftspolitischen Fragen liberales Denken steht. Das ist eine Konfliktlinie, die man als Achse eines Kulturkampfs bezeichnen kann. Und diesen Kulturkampf muss man auch so sagen, auch wenn mir natürlich die eine Seite viel sympathischer ist als die andere Seite, aber diesen Kulturkampf, den will die extreme Rechte. Die extreme Rechte möchte einen Kulturkonflikt, weil ihr die ökonomische Achse, also die Achse zwischen auf der einen Seite vielleicht sozialistische Politik und auf der anderen Seite eine hardcore-neoliberale Politik, weil diese Achse ihr zweitrangig ist. Sie geht von einem Primat des völkischen Denkens aus und diese spielt sich im Wesentlichen auf dieser Kulturkonfliktachse ab. Deswegen wurde schon vor Jahren gesagt, gerade von den Rechtsaußenvertretern in der AfD, dass der Hauptfeind im Parteienspektrum die Grünen sind, weil sie genau entgegen dem stehen, was die AfD in gesellschaftspolitischer Hinsicht möchte. Also hier kann man schon deutlich sagen, die letzten 10 Jahre eine starke Polarisierung im Kulturkampf.
Ja, ich denke, als Linke müssen wir natürlich gegen den Antifeminismus, Rassismus und Nationalismus der AfD gemeinsam mit möglichst vielen gesellschaftlichen Kräften opponieren. Aber es muss der zumindest sozialistischen Linken, denke ich, auch um ein bisschen mehr gehen, nämlich auch darum, die ökonomische Gerechtigkeit zu pushen, denn die neoliberalen Verheerungen und die Krisen der Gegenwart, die sind ja eben auch Resonanzraum für faschistisches Gedankengut. Also, was denkst du, Sebastian, was brauchen wir ein bisschen mehr mit Blick auf die AfD und den neuen Rechtsextremismus, mehr bürgerlichen Antifaschismus oder revolutionären Antifaschismus?
Die Frage ist natürlich immer, wie breit ist das Bündnis, das man gegen rechts mobilisieren möchte? Also ist der Kampf gegen rechts ein Kampf, der alle beinhaltet, die sich von dem rechtsradikalen Projekt abgrenzen? Also beispielsweise auch stark marktradikale Akteure, die ja auch ein Interesse haben, gegen rechts zu kämpfen, weil sie auch aus ökonomischer Hinsicht das finde ich also als nicht besonders sinnvolles Projekt erachten. Möchte man auch mit diesen zusammenkämpfen, zusammen gegen rechts auf die Straße mobilisieren? Oder sagt man, nee, es muss eine klare linke Perspektive geben gegen rechts? Das ist eine Frage, die kann man nicht allgemein beantworten, sondern sie ist immer von der entsprechenden Lage abhängig, von der entsprechenden Situation, in der man sich befindet. Mhm. Ist die extreme Rechte so stark, dass sie kurz davor ist, die Machtfrage stellen zu können, also die absolute Machtfrage stellen zu können, dann sind natürlich andere und breitere Bündnisse notwendig. Ist die extreme Rechte total marginal, dann muss es nicht so ein riesiges Bündnis sein. Also es kommt immer auf diese Situation drauf an. Und das ist im Fall der AfD und im Fall der letzten 10 Jahre schwierig zu bewerten, weil wir haben einerseits diese Etablierung dieser rechtsradikalen Partei, andererseits hat die AfD es auch nicht geschafft, ihren Resonanzraum zu erweitern. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, wie sieht es aus mit dem maximalen Wählerpotenzial für die AfD, so ist das maximale Wählerpotenzial heute nicht groß anders als 2013. Damals lag es, also je nach Umfrageinstitut, bei 15-20% und heute sind es auch diese 15-20%. Das ist also die gläserne Decke, an der die AfD auch stößt in der Bundesrepublik, muss man sagen. Also es ist natürlich regional unterschiedlich. Also wenn wir nach Thüringen schauen, nach Brandenburg, nach Sachsen-Anhalt und Sachsen, also speziell diese 4 Bundesländer, in Abstrich nach Mecklenburg-Vorpommern, da ist die AfD ja zum Teil sogar stärkste Partei da. Gelang es ihr durchaus auch im Zeitverlauf, ihren Resonanzraum zu erweitern. Aber wenn wir es jetzt mal gesamtdeutsch betrachten, sind sie nicht über diese 15-20% hinausgekommen. Mhm. Ich will das nicht bagatellisieren. Also ich finde 15-20% für eine mehr oder weniger offen rechtsradikale Partei schon an sich ein Problem. Aber man muss eben auch zur Kenntnis nehmen, dass trotz der Erfolge der AfD in den letzten 10 Jahren und auch der Präsenz medial in der Öffentlichkeit, in Diskussionen, vor allem in den Jahren so 2015 bis 2017, 18, wo man den Eindruck hatte, dass es der AfD gelingt, wirklich jedes Thema medial so zu setzen, dass es ihnen zugutekommt. Trotz alledem ist es der AfD eben nicht gelungen, gesamtgesellschaftlich den Resonanzraum zu erweitern. Und das ist eine wichtige Erkenntnis.
War das jetzt ein indirekter Ausspruch für weniger Abwehrkämpfe, weniger wir müssen mit Konservativen und allen zusammenstehen gegen die AfD und mehr tatsächlich für linke Agenda nach vorne pushen?
Gesamtgesellschaftlich würde ich dem zustimmen, aber das lässt sich eben nicht absolut auf alle Regionen ableiten.
Also in Berlin oder anderen großen Städten sollte man es machen, aber auf dem platten Land im Osten vielleicht eher nicht, ne?
Ja, in Berlin und Hamburg muss man sich wirklich fragen, also ob man da jetzt dann mit, keine Ahnung, der FDP-Jugend oder sonst wem dann gemeinsam irgendwelche Demos gegen rechts oder so machen muss, da würde ich schon eine Frage stellen, ob das notwendig ist. Aber anders sieht es dann in Mittelstädten in, von mir aus Sachsen-Anhalt oder so aus, ne? Also ja, wo du schon nach den Akteuren suchen musst, die sich offen auch den Rechtsradikalen in den Weg stellen. Also das ist einfach eine andere Situation dort.
Ja, ich denke, viel hängt auch davon ab, wie die bürgerlichen Parteien, allen voran die Union, natürlich mit dem politischen Potenzial rechts von ihnen umgehen. Unsere Gesellschaft könnte sich angesichts der gegenwärtigen Krisen ja weiter polarisieren. Siehst du da eigentlich die Gefahr, dass in Deutschland so etwas wie ein radikalisierter Konservatismus größer werden könnte oder dann so sich innerhalb der Union radikalere Positionen wie zum Beispiel die Werteunion durchsetzen und der Schulterschluss mit der AfD gesucht wird?
Es gibt ein sehr gutes Buch von Natascha Strubel über den radikalisierten Konservatismus. Da beschäftigt sie sich vor allem mit Österreich, aber auch Großbritannien und den USA und fokussiert dort jetzt nicht die radikale Rechte und extreme Rechte im engeren Sinn, sondern eher das konservative Spektrum, das sich nach rechts entwickelt hat. Mhm. Das haben wir in Österreich gesehen, zum Beispiel Kurz, der eine Koalition mit der FPÖ eingegangen ist, oder mit Trump haben wir es natürlich auch in den USA gesehen. Diesen radikalisierten Konservatismus, also eine sich deutlich nach rechts ins Autoritäre und ein bisschen rechtsradikale, bewegende, etablierte konservative Partei, das sehe ich in Deutschland so noch nicht. Auch wenn natürlich mit Friedrich Merz jetzt jemand an der Spitze steht, der eine andere Agenda fährt als Angela Merkel, die sicher eher einem modernisierten Konservatismus anhängt. Trotz alledem würde ich sagen, trotz aller Kritik auch an Merz, ist er vermutlich kein Vertreter, der die CDU weit nach rechts öffnen würde. Also einerseits fällt er auf durch Aussagen wie hier Paschas in Bezug auf die Silvesterkrawalle. Andererseits hat er aber auch früh, als er Vorsitzender wurde, eine klare Grenze zur AfD gezogen. Also da würde ich sagen, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass die CDU jetzt akut, aktuell, bundesweit sich da deutlich nach rechts bewegen würde. Auch die Diskussionen um die Werteunion zeigen ja, dass die CDU mehrheitlich eher um eine Abgrenzung, und ich würde sagen auch nicht nur um eine symbolische, sondern um eine wirkliche Abgrenzung nach rechts oder auf diese orientiert. Aber man weiß ja nicht, was passiert. Also gerade auch, was mittelfristig passiert. Also Gedankenexperiment. Lassen wir die CDU jetzt mal ein paar Wahlen verlieren. Lassen wir Merz vielleicht sogar stärker in die Kritik kommen lassen. Lassen noch ein paar Abgänge verzeichnen an der Spitze. Und lass dann vielleicht jetzt nicht jemand wie Maaßen, weil der scheint mir dann schon verbrannt. Aber so andere, die auch im Bundestag sitzen, eher so zweite, dritte Reihe sind und die immer mal wieder so ein bisschen nach rechts blinken, dass die mal wieder stärker werden in der CDU. Oder weil wir Thüringen vorhin auch angesprochen haben und jemanden wie Mike Moring denken, der dort in der CDU ja eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt und der auch vor ein paar Monaten gesagt hat, naja, vielleicht sollte man den Abgrenzungskurs gegenüber der AfD nochmal überdenken. Vielleicht sollte sie sich im parlamentarischen Betrieb selbst demaskieren. Das ist eine absurde Vorstellung, würde ich denken, aber diese Position gibt es ja durchaus in der CDU und das ist eine Position, die zumindest eine Möglichkeit, ich würde sagen eine unwahrscheinliche, aber trotzdem eine Möglichkeit für die Zukunft darstellt, dass es dann vielleicht dann doch eine Bewegung nach rechts geben sollte. Wenn ich jetzt Parteienberater der CDU wäre, würde ich davon stark abraten, weil das würde im Endeffekt vermutlich dazu führen, dass man eher nochmal die AfD stärkt und selbst an dem den Wählerbereich des modernisierten Konservatismus, Moderator, Liberal-Konservative, stark verlieren würde. Weil da gibt es ja dann relativ viele Parteien, die um die Gunst der Wählerinnen und Wähler werben. Also dann gäbe es die FDP, mittlerweile gibt es die Grünen, die ja auch, denken wir an Baden-Württemberg, schon auch es gut schafft, auch ein modernisiertes, konservatives Milieu anzusprechen. Also jetzt nur rein aus einer Partei pragmatischen Sicht wäre das sicherlich kein guter Kurs. Und im Übrigen, naja, klar, es wäre auch keine sinnvolle Perspektive für Deutschland, also für dieses Land, wenn auf einmal die AfD noch stärker wäre und die CDU sich zum Juniorpartner mausern würde für dann eben so eine rechtsradikale AfD.
Ja, das hat ja auch vorerst dann irgendwann auch so jemand wie Markus Söder erkannt, der dann angefangen hat, Bäume zu umarmen. Bei dir habe ich zum ersten Mal gelesen, dass er eine der Ausgehetzt-Demos im Fernsehen gesehen hat, ja, und sich gedacht absolut. Hat, fuck, das ist ja eigentlich meine Klientel auch. Mit denen kann ich mir jetzt nicht verscherzen, wenn ich mich dann anbiedere an rechte Positionen.
Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die der Söder genommen hat, weil das ist genau in diesem Jahr 2018. Es ist also gerade im Spätsommer, Herbst 2018, ist wirklich der Kipppunkt für die AfD. Sie stand da bei diesen 18% in bundesweiten Umfragen. In Chemnitz fand die Demonstration statt, an der führende AfD-Köpfe Seite an Seite mit Neonazis marschiert sind. Daraufhin gab es dann diese ganze Diskussion um Maaßen, der linksradikale Kräfte in der SPD vermutet hat, der dann daraufhin zurücktreten musste. Daraufhin wurde die AfD offiziell im Visier genommen durch den Verfassungsschutz. Das ist alles innerhalb von wenigen Wochen passiert. Und das gab es parallel auch. Es gab eben auch eine Hochphase der Proteste gegen die AfD. Nicht nur die Unteilbar-Demo im Oktober 2018, sondern eben auch die Ausgehetzt-Demos in München, die den bayerischen Landtagswahlkampf, dieser fand nämlich auch parallel statt, wesentlich mit beeinflusst haben. Wenn man sich nochmal erinnert, Söder ist in diesen Wahlkampf reingegangen in Bayern, als eher so eine typische Seehofer-Variante, der noch Strauß im Kopf hat, der gemeint hat, rechts von der CSU darf es halt nur die Wand geben. Deswegen muss man eben so weit wie möglich rechts sein, um alles mit eingemeinden zu können. So ist dann Söder mit entsprechend markanten Sprüchen zur Integration und Einwanderung auch in den Wahlkampf gestartet. Aber am Ende war er dann einer, der sich ganz scharf abgegrenzt hat von der CDU, die Bäume, von denen du gerade gesprochen hast, umarmt hat, sich als ökologisch und grün dargestellt hat. Und was ist eben passiert? Ich war selbst überrascht, als ich davon gelesen habe oder gehört habe. Es gab nämlich einen ganz guten Podcast bei Deutschlandfunk, die Merkel-Jahre, so ein mehrteiliger Podcast. Mhm. Und darin hieß es, glaube ich, in der letzten Folge wurde genau über diese Begebenheit berichtet, dass Söder wohl Fernsehen geschaut hätte, eine dieser Ausgehetzt-Demos gesehen hat, die eigentlich in der Anfangszeit als medial, als linksradikal klassifiziert wurden. Er hat sich das dann wohl angesehen am Fernseher und hat gesehen, dass da eine Nonne und ein Zahnarzt interviewt wurden, die da mit dabei waren bei dieser Demonstration. Und muss wohl da aufgeschreckt sein. Also ich kann das ja nur indirekt wiedergeben, ich saß ja nicht neben ihm, aber soll da wohl aufgeschreckt sein mit dem Gedanken, oh, das ist ja eigentlich die CSU-Kernklientel, der Nonne und ein Zahnarzt. Und wenn die auch auf diese Demos gehen, dann muss ich vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken, wie ich es mit meiner strategischen Ausrichtung und meinem strategischen Umgang mit der AfD habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da ganz tief liegende politische Positionen und Überzeugungen maßgeblich waren für die Strategie in diesem Wahlkampf, sondern eher eben ja eine gehörige Spur Opportunismus, für die ja jetzt nicht nur Söder bekannt ist, sondern die ja doch wohl im parteipolitischen Spektrum relativ weit verbreitet sind. Aber wenn man dieser Geschichte Glauben schenken mag, und ich halte sie für schlüssig, also auch wenn ich diesen Verlauf des Wahlkampfs ansehe, dann haben diese Proteste wesentlich mit dazu beigetragen, dass die CSU sich schärfer nach rechts abgegrenzt hat. Also auch eine Sache, die man, wenn man jetzt auch über linke Strategien und so nachdenkt, vielleicht nicht vergessen sollte, dass dann doch auch solche breiten Demos, auch wenn ich ja eigentlich eher skeptisch bin, was so allzu breite Bündnisse gegen rechts angeht, aber dass sie wohl doch auch eine gewisse Wirkung haben.
So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um all meinen Fördermitgliedern ein fettes Dankeschön daraus zu schicken, denn es ist euer Support, der es mir möglich macht, Dissens Woche für Woche für alle Leute da draußen kostenlos zu senden. Danke euch dafür. Wenn du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 € im Monat und ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt's wieder was abzuräumen und zwar verlose ich den Sammelband Rechte Ränder, Faschismus, Gesellschaft und Staat. An dem Band hat auch Sebastian Friedrich mitgewirkt. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Autor und Journalist Sebastian Friedrich. Lass uns vielleicht mal kurz explizit auf den Osten schauen, wo die AfD im Vergleich zu westdeutschen Bundesländern ja stärker ist und wo auch die Abgrenzung der bürgerlichen Parteien, sei es FDP, aber auch CDU, sei es auf kommunaler Ebene, aber auch in den Landesparlamenten mitunter bröcklich ist. Und da wird jetzt dann in Sachsen, Brandenburg und Thüringen 2024, also nächstes Jahr, gewählt. Die Co-Parteichefin der AfD, Alice Weidel, will eine Regierungsbeteiligung. Das sehen vielleicht andere Leute in der Partei ein bisschen anders. Aber klar, dafür bräuchte es dann die CDU. Wie ist es da aus deiner Sicht und die Abgrenzung von rechts seitens der Konservativen bestellt? Und wo müssen wir da vielleicht hinschauen?
Also es gab ja Anfang 2020 in Thüringen da den Fall, dass Mitstimmen der AfD Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Mhm. Das war ein ja, wie sagt man so schön, Tabubruch. Man redet ja sehr häufig in den letzten Jahren von einem Tabubruch, aber da würde ich sagen, war es in parlamentarischer Hinsicht schon eindeutig ein Tabubruch oder das Durchtreten einer Schwelle, die man eigentlich für einigermaßen klar sichtbar und auch wirksam gehalten hat. Ich denke aber, dass die CDU 2024 keine Koalition oder offene Zusammenarbeit mit der AfD dort in diesen Landtagen eingehen wird. Dafür ist die Einschätzung der AfD inzwischen zu eindeutig. Nicht zuletzt auch durch die Einschätzung des Verfassungsschutzes, die ja die AfD je nach Bundesland und so, aber mehr, also man kann deutlich sagen, ins Visier genommen hat, was vor allem auch ein konservatives und liberales Spektrum sicherlich in der Entscheidungsfindung, wie man es denn mit der AfD halten sollte, klar nochmal positioniert hat. Das sage ich mit einem gewissen Unterton, weil ich es persönlich nicht so sinnvoll finde, wenn die Einschätzung des Verfassungsschutzes ausschlaggebend ist, um die Arbeit zu bewerten, die man dann mit einer AfD oder eben auch nicht mit einer AfD hat. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes gerade für so ein liberal-konservatives Spektrum einfach immer noch durchschlagend ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, es wird keine Koalition geben, aber muss es auch mal andersrum denken. Will denn die AfD überhaupt mit der CDU koalieren? Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der mir in dieser Debatte ein bisschen wenig vorkommt. Und wenn wir da mal gerade auf die Strategiediskussionen blicken, gerade auch im eher Bereich des völkisch-nationalistischen Flügels, also der ja vor allem in diesen genannten Bundesländern, die du gerade aufgezählt hast, sehr stark ist, da hat niemand ein Interesse, mit der jetzigen CDU wirklich eine Koalition einzugehen. Es wird vielleicht dann mal gesagt in einem Wahlkampf, weil man natürlich weiß, dass trotz alledem auch vermutlich sowas wie 70-80% der AfD-Wähler natürlich am Ende wollen, dass die AfD auch mitregiert, sei es dann auch in der Koalition. Aber eigentlich gibt es etwa bei jemandem wie Höcke kein Interesse daran, mit der real existierenden jetzigen CDU zusammenzuarbeiten. Also man spricht sogar ganz offen davon, dass man eigentlich nur mit einer CDU mal koalieren würde, wenn die absolut geläutert und geschrumpft ist. Also wenn es einen kompletten Wechsel an der Spitze der Partei gibt, wenn es eine inhaltliche Revision gab und vor allem, wenn das ein klarer Juniorpartner ist. Also wenn es dann noch die 10-15% dazu gibt, damit die AfD dann regieren kann. Vorbild bei solchen Überlegungen ist übrigens sowas wie Italien, ne? Also wo es der radikalen Rechten gelang, die etablierten konservativen Parteien so unter Druck zu setzen, dass diese dann unter diesem Druck zerbrochen sind, erodiert sind. Und das ist genau die langfristige Perspektive der völkischen Nationalisten in der AfD, nämlich die Zerstörung der CDU, so wie wir sie jetzt kennen. Sodass dann auf den Trümmern der jetzigen CDU die AfD dann als im Übrigen bundesweit führende Kraft des rechten Spektrums dann sich etablieren kann und dass sich dann daraus eine reale, aus ihrer Sicht wirkliche Machtoption ergibt. Und dann eben, ja, notfalls mit einer radikal dezimierten und weitgehend nach rechts geöffneten Rest-CDU. Das ist ein Prozess, das wissen auch die Beteiligten, die genau solche Gedankenspiele im Kopf durchgehen. Das ist ein Prozess, der sich nicht innerhalb des nächsten Jahres ergeben wird, sondern das ist eine eher mittelfristige, langfristige Perspektive, auf die genau der völkisch-nationalistische Flügel abzielt. Das ist aber genau die Strategie dieses bewegungsorientierten Flügels oder dieser bewegungsorientierten Parlamentsarbeit, die im Widerspruch steht zu etwa der vieler westdeutscher Landesverbände oder auch Alice Weidel, die ja letztens auch nochmal gesagt hat, man möchte eigentlich jetzt schon mal mit der CDU koalieren. Ich denke aber, dass mittlerweile klar ist, dass sich diese völkische Variante sowohl inhaltlich als auch strategischer Natur in der AfD klar durchgesetzt hat. Deswegen würde ich bei der Frage immer, ja, will die CDU mit der AfD koalieren? Das ist eine wichtige Frage. Aber man muss es sich auch andersrum fragen. Und das sieht eben so aus, wie ich es gerade geschildert habe.
Ja, danke für die Einschätzung. Vielleicht können wir tatsächlich noch mal ein bisschen genauer auf die Partei schauen, auf die AfD und auch auf den Flügel unter der Führung des Faschos Björn Höcke. Wie sind denn die Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei und ist da der Flügel tonangebend?
Wir haben es in der Partei im Wesentlichen immer noch mit drei ideologischen Strömungen zu tun. Das ist zum einen eine nationalkonservative Strömung, für die etwa Beatrice von Storch steht, die mit ihrem Kampagnennetzwerk da auch bei der Gründung der AfD stark beteiligt war. Wir haben auch immer noch, trotz diverser Abgänge, eine vorhandene national-neoliberale oder ordoliberale Strömung, für die etwa Alice Weidel steht oder auch Böhringer, also der sitzt auch im Bundesvorstand. Sicher, diese Strömung spielt nicht mehr die Rolle wie in der Anfangszeit. Die Anfangszeit war vor allem geprägt eben durch diese beiden Strömungen, Nationalkonservative und National-Neoliberale, die die Partei gegründet haben. Kleine Randnotiz. Zwar ist die AfD 2013 natürlich eine andere als die AfD 2023, aber in ihrer Struktur weist sie Ähnlichkeiten auf, weil sie war 2013 eben auch schon eine Sammlungspartei. Es war nicht nur die Partei der Eurokritiker, sondern es war eben auch die Partei der strammen Nationalkonservativen, die da von Anfang an mit dabei waren. Jemand wie Gauland war auch von Anfang an mit dabei, Beatrice van Storch. Damals als Rechter war sie der rechte Flügel in der Partei. Heute gilt sie ja schon als der linke Flügel oder als der liberale Flügel innerhalb der AfD. Also die gab es damals auch schon. Mhm. Es hat sich aber dann relativ schnell dieser völkische Flügel formiert, teilweise dann auch unter dem Titel der Flügel. 2015 hat sich dieser Flügel offiziell gegründet. Die Personen, die da heute prägend sind, waren auch schon früh Parteimitglied. Höcke ist relativ früh eingetreten, weil Leute wie er schon früh gemerkt haben, da ergibt sich doch vielleicht eine Möglichkeit, den Resonanzraum, den Wirkungskreis zu erweitern. Wir schauen uns das mal an. Und das gelang relativ gut und relativ schnell. Und wir haben dann im Grunde bis zum letzten Jahr, bis 2022, einen ewig währenden Machtkampf und Richtungskampf. Da ging es natürlich auch um Fragen, ja, wer darf da jetzt die Führung übernehmen, so wie das bei allen Parteien natürlich immer ist. Aber es ging auch um einen klaren Richtungskampf. Zum Beispiel Frauke Petri, manche erinnern sich vielleicht noch, die war auch Mitgründerin der Partei und hat 2013 den Vorsitz mit übernommen, dann 2015 im Bündnis zusammen mit Höcke den Gründer Lucke rausgeputscht und dann 2016 sich dafür eingesetzt, 2016, 17 vor allem, sich stärker nach rechts abzugrenzen und einen realpolitischen Kurs zu fahren. Sie ist damit krachend gescheitert, musste auch aus der Partei austreten und so.
Ja, und später auch Meuthen, ne? Also das genau. War so ein wiederkehrendes Phänomen, dass sich Leute machttaktisch dem Flügel angenähert haben, nur um dann später in der nächsten Radikalisierungsschleife dann weggeputscht zu werden.
Absolut, genau die gleiche Geschichte. Also es war, also Lucke, Petri, Meuthen, da gibt es schon sehr viele Strukturmerkmale, die sich überschneiden, wenn wir uns diesen Weg ansehen. Manchmal dauert es länger, manchmal ist es kürzer und so. Aber auch Lucke hat am Anfang die Partei strategisch nach rechts geöffnet und die Arme geöffnet für noch ein rechteres Spektrum. Ich will nicht sagen, dass Lucke vor Augen hatte, dass die AfD sich so entwickelt, so wie sie jetzt geworden ist. Aber er hat auch frühzeitig gesagt, wir brauchen auch nochmal, wir müssen vielleicht nochmal ein bisschen mehr in die islamkritische Richtung gehen oder wir müssen vielleicht so ein Sarrazin-Spektrum mit einfangen. Dann später Petri, die diesen Weg gegangen ist, im Bündnis zusammen mit Höcke. Dann später Meuthen, der vorher schon ganz klar mit Gauland und Höcke zusammen zeitweise so ein Machtzentrum in der Partei gebildet hat und dann sich dieses Flügels entledigen wollte. Also wir haben da wirklich eine interessante Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung, die nicht linear ist. Also es gab immer mal wieder, auch gerade nach 2018, also in den Jahren 2019 und auch so erste Hälfte 2020, immer wieder auch Niederlagen für den völkisch-nationalistischen Flügel. Sodass ich auch lange gesagt habe, ja, die häufig von Linken zu hörende Einschätzung, die AfD hat sich immer weiter nach rechts bewegt und die AfD jetzt ist, man hat ja schon 2015, 16 gesagt, dass Höcke den Ton angibt und so. Dem habe ich lange widersprochen, weil die Machtkämpfe noch nicht so richtig entschieden waren. Aber ich würde sagen, inzwischen, und für mich ist da eine Orientierungs- und Wegmarke ganz sicher der Bundesparteitag in Riesa im Sommer 2022. Inzwischen muss man sagen, der völkisch-nationalistische Flügel hat diesen Kampf gewonnen. Er ist nicht alleine in der Partei. Er ist schlau genug und auch strategisch schlau genug, um zu wissen, dass man eben auch gerade für die westdeutschen Landesverbände nationalkonservative und ordoliberale braucht. Aber ihnen ist das gelungen, was sie eigentlich in Fernperspektive sich für die Bundespolitik vorstellen. Nämlich, sie wollen ja dann da die führende Kraft im rechten Parteienspektrum sein. Das ist ihnen innerhalb der Partei gelungen. Der völkische Flügel ist mittlerweile sowohl, also quantitativ würde ich sagen, ist sogar noch vielleicht geteilt, aber qualitativ ganz klar an der Spitze. Und das kann man etwa messen anhand des Bundesvorstands. Die Zusammensetzung des Bundesvorstands war bis Riesa eher negativ für den Flügel oder für den völkisch-nationalistischen Flügel. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass sich der Flügel auf Betreiben Meuthens damals noch im Bundesvorstand auflösen musste 2020, dass jemand wie Kalbitz, der eine ganz wichtige Stütze lange war innerhalb des Organisationszusammenhangs des Flügels, dass der die Partei verlassen musste. Das waren alles Entscheidungen, die auf Grundlage getroffen wurden einer Mehrheit des eher in Anführungszeichen realpolitisch orientierten Strömungen in der AfD. Hm. Das hat sich jetzt komplett geändert. Im Bundesvorstand sitzen jetzt entweder Leute des völkischen Flügels oder Leute, die offen mit diesem kollaborieren.
Vielleicht können wir nochmal auf den Flügel schauen und auf die Ideologie dahinter. Wenn sich nämlich der Flügel zur Leitströmung entwickelt hat in der AfD und der völkische Nationalismus dann vielleicht auch perspektivisch zur Leitideologie, was sind denn entscheidende Elemente dieser Ideologie? Also was wollen Höcke und Co.?
Also es gibt eine weltanschauliche Grundlage dieses völkischen Flügels und das ist logischerweise dieser völkische Nationalismus. Und das heißt konkret, dass sich eigentlich jegliche politische Perspektive um die Begriffe Nation und Volk herum gruppieren. Es gibt diesen Begriff des völkischen Nationalismus in so verschiedenen Definitionen. Ich folge hier weitgehend der Beschreibung von Helmut Kellersohn. Das ist ein Historiker vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, mit dem ich auch verbändelt bin und ich habe da auch mal gearbeitet und so. Und Helmut Kellersohn geht von sieben Kernelementen des völkischen Nationalismus aus. Das ist erstens erstmal die Einheit von Volk und Nation. Also es ist die Kernidee, nämlich einer nach völkischen und rassistischen Kriterien homogenen Nation.
Ja, ich meine, deshalb sprechen die Deppen ja auch immer von Deutschen und von Passdeutschen, ne?
Ja, ja, genau. Also das ist ja, das kennt man eigentlich früher von der NPD, das wird aber mittlerweile auch offen in der AfD und so formuliert. Es gibt also so die richtigen Deutschen, damit meint man ja, wie die richtigen das richtige Blut auch haben. Und es gibt eben dann so die Passdeutschen, die eigentlich gar keine richtigen sind. Also das hat man schon relativ früh auch von Gauland etwa gehört, wenn er über den Fußballspieler Boateng gesprochen hat, dass das ja nicht die Leute sind, die man in der Nachbarschaft und sowas haben möchte, obwohl sie in der Nationalmannschaft spielen. Also so diese Vorstellung davon, es gibt die richtigen Deutschen und die nicht richtigen Deutschen, beziehungsweise die Passdeutschen, die ist da relativ weit verbreitet. Mhm. Aber das ist genau das zentrale Moment. Es gibt dann noch so weitere Elemente dieses völkischen Nationalismus. Das ist dann die Überhöhung des Volkes zu einem Kollektivsubjekt, also das Volk mit dem und dem Interesse. Weitere Verhältnisse wie Klassenverhältnisse und so weiter gehen da natürlich dann unter, weil das alles im Kollektivsubjekt Volk vereint wird. Hm. Wir haben dann noch eine Rechtfertigung als drittes Element, die Rechtfertigung des autoritären Staates. Also dieser Staat, der die Durchsetzung des Ideals der Volksgemeinschaft mit Hilfe dann eben der national gesonnenen Eliten oder auch möglicherweise eines charismatischen Führers inszeniert und organisiert. Wir haben viertens eine Heroisierung der Volksgenossen, also der richtig anständigen Deutschen, die sich dann den Geboten dieser staatlich organisierten, also autoritär organisierten Volksgemeinschaft unterwirft. Hm. Wir haben fünftens entlang einer völkisch und rassistischen Konstruktion einen inneren Feind, der dann als Erklärfolie dient, um zu zeigen, warum denn die Volksgemeinschaft, die ja eigentlich so stark ist, warum die bislang noch nicht zu ihrer kompletten Wirkung sich entfalten konnte. Also es muss ja einen Grund geben, warum Deutschland noch nicht da steht, wo es eigentlich im Sinne einer völkisch-nationalistischen Vorstellung stehen sollte. Dann haben wir sechstens noch eine Vorstellung, also ein biopolitisches Verständnis von einem Volkskörper, das also alle bevölkerungspolitisch relevanten Maßnahmen unter einem Primat von einer, ja, wie heißt es schön, so einer qualitativen und quantitativen Vermehrung, einer Substanzerhaltung der deutschen, also der richtigen, in Anführungszeichen richtig deutschen Bevölkerung stellt. Und siebtens eben auch außenpolitisch, also ein chauvinistisches Machtstaatsdenken, das die Formierung also einer Gesellschaft im Sinne von einer Volksgemeinschaft als Voraussetzung und als Folge dessen betrachtet, dass der Staat also nationale Interessen nach außen hin mächtig zur Geltung bringen kann. Also es gibt hier auch ein Primat der Außenpolitik dann letztlich, wenn man dann auch die Machtfrage erfolgreich innerhalb des Landes stellen konnte. Und der beinhaltet eine Fixierung nicht nur eines inneren Feindes, den es braucht, sondern dann auch eines äußeren Feindes, der im Idealfall natürlich dann auch mit dem inneren Feind verbunden wird. Also das gibt es auch in der Geschichte Beispiele, etwa im Nationalsozialismus mit der Verbindung von Bolschewismus und Judentum etwa. Das ist also so im Kern die Elemente, wie sie zumindest Helmut Kellersohn für den völkischen Nationalismus ausmacht. Und ich finde, dass man vieles von dem, wenn man es jetzt ableiten würde, auch in der aktuellen, also in der zumindest perspektivisch, aber auch aktuell in dem rechtsradikalen Projekt um die AfD herum auch sehen kann.
Also ich finde ja auch immer, es hilft manchmal vielleicht, das auch so ein bisschen zu Ende zu denken, was das eigentlich für dieses Land bedeuten würde, wenn die Rechten sich da durchsetzen. Natürlich sind wir heute in einer anderen Situation als noch in der Weimarer Republik und die Gesellschaft heute ist wehrhafter und das ist auch gut so. Aber ich glaube ja, wenn wir uns mal vorstellen, wie Deutschland aussehen würde, wenn die AfD an die Macht käme, dann hilft das auch nochmal, den Blick auf die Rechtsextremen zu schärfen, die sich ja gerne auch hinter harmlosen Begriffen wie Ethnopluralismus selbst verstecken. So, also wie würde ein völkisch-nationales Deutschland aussehen?
Also ich halte es für momentan und mittelfristig eigentlich für relativ ausgeschlossen, dass es der AfD in dieser Reinform so gelingen dürfte. Mhm. Wenn man sich das mal vorstellt, also was passieren würde, wenn bundesweit und wirklich dieser Plan aufgeht, auch mit einer radikal dezimierten CDU, die dann einfach nur Erfüllungsgehilfe der Politik des völkisch-nationalistischen AfD wäre, würde es in Richtung eines, was ja erstmal polemisch klingt, aber ich glaube, es ist nah an der Wahrheit, ja im Grunde völkisch-nationalistischen Apartheid-Staats gehen, in dem eben diese Teilung, die erstmal nur eine diskursive ist, nämlich die zwischen den Anführungszeichen richtigen Deutschen und den Passdeutschen, die dann auch materialisiert werden würde im Gesetz. Also man hätte dann hier einen solchen Apartheid-Staat.
Sebastian, wenn du mal auf die Zukunft schaust und so einen Blick in die Glaskugel wagst, so schwierig das auch ist, aber welche möglichen Szenarien siehst du denn für die weitere Entwicklung der Partei, für die weitere Entwicklung der AfD?
Also die AfD hatte eine Hochzeit bis ziemlich genau Herbst 2018. Jedenfalls 2018 stand die AfD bei den Umfragen bei bis zu 18% bundesweit. Hat also, wenn wir an das maximale Wählerpotenzial, was ungefähr bei 20% liegt, denken, zu diesem Zeitpunkt ihr Potenzial fast komplett ausgeschöpft. Und dann ging es aufgrund unterschiedlicher Ereignisse und Zusammenhänge, ging es dann erstmal bergab, relativ schnell sogar, sodass sie dann ab Anfang 2019 bei ungefähr 10% lange Zeit stand. Und auch als dann die Corona-Pandemie kam, da hat die AfD auch einen Zickzack-Kurs gehabt, hat ihre Position am Anfang gewechselt, aber hat sich dann in den Umfragen auch nicht wieder nach oben bewegen können. Also sie blieb dann eher bei diesen 10%, teilweise ging es sogar ein bisschen bergab, was man dann etwa auch gesehen hat bei den Wahlen in Schleswig-Holstein, als sie ja zum ersten Mal dann auch mal den Einzug in den Landtag wieder verpasst hatte. Jetzt seit Herbst letzten Jahres geht es wieder leicht bergauf in den Umfragen. Sie steht jetzt wieder bei 13-15%, konnte sich also aus dieser 10%-Sphäre, in der sie sich lange befunden hat, konnte sie sich dann ja befreien. Es geht wieder nach oben. Ich glaube aber, ich meine, das sind so Konjunkturen, es geht ja dann um Reaktionen auf aktuelle politische Entwicklung und so. Mhm. Ich glaube, man kann relativ schnell leicht sagen, egal was die AfD macht, egal wie offen sie rassistische Thesen verbreitet, egal ob sie einen charismatischen Führer aufstellt oder ein Wesen antreten lässt für eine Wahl. Also sie hat so ein Minimalpotenzial von 5-10% bundesweit. Das heißt, sie wird, also wenn jetzt hier nicht wirklich was total Überraschendes passiert, wird sie die nächsten Male bei den Bundestagswahlen über die 5%-Hürde kommen. Sie wird sich also weiterhin festsetzen im Parteienspektrum. Ich glaube, da führt wirklich gar kein Weg mehr dran vorbei. Dann ist hier aber die Frage, was passiert so mittellangfristig? Also vor allem der völkisch-nationalistische Flügel setzt eher auf so eine mittellangfristige Perspektive, die eben nicht nur das Parlament in den Blick nimmt, sondern es geht da auch darum, diese sogenannte Metapolitik weiter zu betreiben, also den Kampf um die Köpfe weiterzuführen, dass eben der Resonanzraum für diese rechte Partei und für ein rechtes Projekt über dieses ein Fünftel der Gesellschaft hinaus wirksam werden kann. Es geht etwa auch darum, etwas wie ein Vorfeld aufzubauen. Also das ist gerade eine Diskussion, die geführt wird innerhalb dieses neurechten intellektuellen Spektrums. Die Partei und ihr Vorfeld ist eine aktuelle Publikation genau zu diesem Thema, in dem die These vertreten wird, dass man jetzt zwar eine Partei hat, die auch etabliert ist, aber dass die Partei sich vielmehr darum kümmern sollte, auch sowas wie eine rechte Zivilgesellschaft aufzubauen. Also in Vereine zu gehen oder eigene Vereine zu gründen, das Vorfeld in Form von etwa Medien oder auch sogenannte Bürgerinitiativen und so zu unterstützen, dass man also seine Fühler ausfährt weit in die Gesellschaft und eben nicht nur jetzt eine Wahlpartei ist, bei der man vielleicht mal alle 4 Jahre das Kreuz macht, sondern sich breit in der Gesellschaft verankert. Das ist natürlich an manchen Orten leichter möglich und an anderen Orten schwerer möglich. Ich würde jetzt mal denken, in Hamburg ist es für die AfD schwerer möglich, in Schleswig-Holstein offensichtlich auch. In einer Mittelstadt in Süd- Osten Brandenburgs wird es sicher leichter sein oder leichter möglich sein. Und da wird es auch schon gemacht. Also da ist der Aufbau von Vorfeldstrukturen ist dort schon sehr, sehr viel weiter ausgeprägt, als das jetzt in einigen westdeutschen Bereichen der Fall ist. Das ist also eher so eine mittellangfristige Perspektive, die dort eingenommen wird. Also ich glaube nicht, dass die Strategen des völkisch-nationalistischen Flügels jetzt ernsthaft davon ausgehen, dass sie jetzt in 2 Jahren hier die Macht übernehmen werden. Das ist nicht die Perspektive, sondern sie denken da eher vermutlich in 10 Jahren Schritten. Hm.
Nur zum Ausblick noch, die AfD hat sich als rechte Partei etabliert. Sie hat sich in den vergangenen Jahren auch radikalisiert. Sie wird nicht so schnell verschwinden. Das sind natürlich keine schönen Nachrichten, ne? Und wir können natürlich die potenzielle bürgerliche Annäherung an die AfD skandalisieren. Und wir können natürlich auch rechte Hetze skandalisieren und uns dagegen wehren. Was können wir denn noch tun aus deiner Sicht?
Ich glaube, das berührt grundsätzliche Fragen von linker Politik. Und die Frage ist, ob linke Politik sich in erster Linie und vor allem daran ausrichten muss, eine Gegenrechtspolitik zu sein. Ich sage das jetzt ein bisschen mit einer polemischen Überspitzung da drin, aber diesen Eindruck hatte ich die letzten Jahre manchmal, dass für viele links sein sich vor allem darin bestimmt, nicht rechts zu sein. Und klar, es gibt einen Unterschied zwischen linker und rechter Politik. Also linke Politik im Kern eine Politik der Gleichheit und rechte Politik im Kern, also wenn man es jetzt mal abstrakt sieht, eine Politik, die die Ungleichheit glorifiziert oder diese aufrechterhalten möchte oder auch herstellen möchte teilweise. Also Ungleichheit und Gleichheit schon als Gegensätze von linker und rechter Politik. Mhm. Aber wenn man die linke Politik in erster Linie daran justiert, dass man das Gegenteil von dem macht, was Rechte machen, dann kommt man, glaube ich, nicht so richtig weit. Damit will ich überhaupt nicht irgendwelchen Bündnissen sowas das Wort sprechen, überhaupt nicht, sondern ich würde eher für eine stärkere und auch selbstbewusste linke Politik plädieren, die nämlich beim Aufstieg der Rechten jetzt nicht nur auf die Rechten blickt, sondern sich auch fragt, was gibt's denn für grundlegende Ursachen auch, die diesen Aufstieg der Rechten begünstigt haben. Also was hat der Aufstieg der Rechten mit jetzt nicht nur einer Umgruppierung innerhalb des rechten Lagers zu tun, sondern warum können Rechte auch beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter ansprechen, auch Erwerbslose ansprechen? Inwieweit gelingt es den Rechten auch, von einer Krise des Kapitalismus zu profitieren? Das sind also Fragen, die sehr, sehr viel tiefer gehen, als jetzt nur sich damit auseinanderzusetzen, wer jetzt, fast wie bei einer Sportberichterstattung, wer jetzt eigentlich gerade Vorsitzender der AfD oder sowas ist. Also linke Politik auch in der Auseinandersetzung mit den rechten politischen Gegnern würde dann eben beinhalten, sich diese Ursachen in den Blick zu nehmen und Antworten auf aktuelle Krisenerscheinungen zu formulieren. Also Antworten darauf zu finden, auf Klimakrise, auf die grundlegende Krise des Kapitalismus und auch, seit einem Jahr wissen wir es ja, dass Krieg doch auch wieder eine größere oder dass Krieg wohl doch auch eine Rolle spielt im Kapitalismus. Auch eine Antwort auf eben aktuelle geopolitische Auseinandersetzungen und eben auch Kriege zu finden. Also das ist natürlich jetzt alles leicht gesagt und ich weiß, wie kompliziert und schwer das ist, aber es reicht selbstverständlich nicht aus, sich nur als Antirechts zu positionieren und darin dann die linke Politik erschöpft. Ich sehe sogar manchmal so die Gefahr, gerade auch im Spektrum, in dem ich mich dann auch mit meinen AfD-Analysen und so dann bewege, dass es so eine Art Hauptwiderspruchsdenken gibt. Also nicht Hauptwiderspruchsdenken, wie es in den 60er, 70er Jahren diskutiert wurde, dass also alles dem Kapitalverhältnis abgeleitet wird, sondern Hauptwiderspruch, dass die zentrale Orientierung für das eigene Handeln eben die Positionierung der Rechten ist. Und davon muss man, glaube ich, wegkommen.
Mhm. Ich meine, Wohnungskonzerne, Energiekonzerne oder Landwirtschaft zu vergesellschaften, das ist auch im besten Sinne antifaschistische Politik, weil, keine Ahnung, in der solidarischen Gesellschaft, da kommen weniger Leute dann potenziell auf die Idee, sich auf ihr Deutschsein oder auf ihre Männlichkeit zu besinnen und auf alles einzutreten, was in ihren Augen nicht deutsch und nicht männlich ist. Von daher auch auf die eigenen Stärken besinnen und die eigene Agenda pushen. Das, glaube ich, muss man schon auch machen.
Ja, absolut. Also das hieße im Endeffekt, dass man Antifaschismus eben jetzt nicht als unausgesprochenen Hauptwiderspruch begreift, also an dem man jetzt jegliches politisches Handeln ausrichtet. Also Antifaschismus eben nicht als eine Ein-Punkt-Politik, sondern explizit eingebettet in eine, wohlgemerkt, sozialistische, nicht unbedingt linke, weil, also was heißt eigentlich dann links, aber vor allem sozialistische Gesamtstrategie, die eben nicht nur weiß, wie die Verteidigung vor den Schlimmeren funktioniert, sondern die auch vor Augen hat, dass es ein anderes, ein besseres Leben geben kann und dass das eben organisiert werden muss. Das heißt also, dass der Kampf gegen die Ungleichheit für Sozialistinnen und Sozialisten immer auch eines sein soll, nämlich ein Kampf für die Gleichheit.
Sebastian, schöne Abschlussworte. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Danke dir.
Ja, danke dir.
Ja, Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Autor und Journalist Sebastian Friedrich. Wenn ihr euch für ihn oder seine Publikationen interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.